Ganz schöner Lobpreis, Herr, danke. Psalm 139, wer bin ich, ist eine ganz große Frage. Stell mal vor, ein Mann kommt nach Hause nach einem etwas längeren Bewerbungsgespräch. Müde, setzt sich denn so hin.
Vielleicht setzt er sich hin. Und die Frau fragt, Mensch Schatz, wie ist gelaufen? Erzähl mal, werden sie dich nehmen? Passt die Arbeitsstelle für dich? Er setzt sich hin und sagt, ach Schatz, du kennst mich ja. Jetzt müssen wir überlegen, was heißt das, du kennst mich ja. Heißt das, dass er jetzt nur noch resigniert ist, weil er weiß, das wird nichts? Ist das ein Stoppschild, das sagt, lass mich erstmal erst ankommen. Ich brauche meine 2 Minuten, bevor ich überhaupt reden möchte wieder. Ist das eine, ja, du kennst mich, das hat geklappt, bestimmt? Wissen wir nicht. Alles, was wir daraus ein bisschen erahnen können, ist, dass seine Frau ihn tatsächlich kennt. Seine Frau liebt ihn. Liebt ihn auch in seiner Schwachheit, liebt ihn auch in seiner Verletzlichkeit, liebt ihm sogar seine Müdigkeit. Er braucht seine Frau nichts vorzuspielen. Wir können uns vielleicht oder hoffentlich mit so einer Situation identifizieren. Und nun die Frage ist, können wir das tatsächlich auch auf Gott übertragen? Können wir tatsächlich sagen, Gott, du kennst mich. Du kennst mich mit allem, was ich bin, gut und schlecht, stark und schwach. Du kennst mich ja. Haben wir Menschen in unserem Leben, die uns gut kennen, wo wir nicht nur unsere fromme Maske aufsetzen können und sagen, ja, mir geht's gut, sondern auch bei Menschen zusammen zu sein, wo wir sagen können, mir geht's nicht gut. Ich habe Zweifel. Ich habe Probleme. Ich habe viele Fragen. Haben wir solche Freunde? Wir hörten vorher von diesem Männerkreis und gerade eben da unter Männern, es ist so wichtig, dass wir Menschen haben, mit denen wir Freundschaften pflegen können. Wir neigen dazu, wirklich manchmal als Einzelkämpfer dann da zu sein. Hoffentlich ist unsere Ehefrau unsere beste Partner, Partnerin, mit dem wir über alles reden können. Aber auch da ist es sehr hilfreich und sehr wichtig und sehr gut, noch einen Mann zu haben, mit dem man sich austauschen kann. Menschen, wo wir uns verwundbar machen, wo wir uns öffnen, wo wir uns gegenseitig kennen können mit unseren Stärken, aber auch mit unseren Schwächen. Menschen, die mit uns leiden, wenn wir einen Autounfall bauen und uns nicht nur auslachen oder Schadenfreude haben. Psalm 139 wurde vom König David geschrieben. Eine sehr ausdrucklichen Psalm. Und dieser Mann war auch ein Mann mit vielen, vielen verschiedenen Facetten. Wir haben zum Beispiel der König als Junge, der eingesetzt wird als... Er war eigentlich gar nicht von seinem Vater berücksichtigt. Der Prophet kommt hin und sagt, dein Sohn wird König sein, ich möchte ihm salben. Und der Vater sagt, hier, mein ältester Sohn, natürlich ist das der. Und der Prophet sagt ihm von Gott und seinem Herrn, nö, ist er nicht. 2., 3., 4. und so weiter. Gott sagt, einer von deinen Söhnen wird hier jetzt König und der ist nicht da. Hast du vielleicht noch irgendeinen Sohn? Ja, da ist David auf dem Feld, der ist nicht so wichtig. Hol ihn sofort! Und er kommt hin, dieses vom Feld dreckige Junge. Und der Prophet sagt, das ist es. Das ist der Mann, den ich salben möchte. Das ist der Mann, der König werden sollte. Er war von seinem eigenen Vater gar nicht würdig gehalten, überhaupt in Betracht gezogen zu werden, König zu werden. Von wegen einer tollen Kindheit. Dann haben wir David, der hinkommt, um seine Brüder Nahrung zu bringen, auf dem Feld. Seine Brüder sind dort im Kampf. Naja, die haben noch nicht gekämpft, die haben sich da aufgestellt und Goliath hat jeden Tag dann da die Israeliten beschimpft, diese Riese. David kommt dahin, um Lebensmittel Versorgung für seine Brüder zu bringen, schon wieder der nicht so Wichtige, und sieht diese Goliath und in seinem Herzen spürt er einen heiligen Zorn. Wie kann dieser Kerl mein Gott beleidigen? Das geht nicht. Ich muss für Gerechtigkeit sorgen. Und geht zum König und sagt, ich will gegen den kämpfen. David, Goliath. Und der König hat ihm seine Rüstung gegeben und David sah aus wie ein Zwerg da drin. Ja, ging gar nicht. Er sagt, nein, das kann ich nicht. Nimmt sein Schleuder und tötet Goliath, wird zum Held. Wir merken sogar, zwischen den Sohnen vom König, die Jonathan und David, entsteht eine enge Freundschaft, diese Männerfreundschaft, wo sie sich kennen und auch gemeinsam miteinander diesen Weg gehen. Was wir auch häufig vergessen ist, eigentlich war Jonathan der nächste König. Der war der Prinz, der eigentlich hätte König werden sollen, nachdem sein Vater gestorben ist. Und jetzt kommt David auf der Szene und sagt, hier, ich werde König, Gott hat es gesagt. Und Jonathan verzichtete auf sein Recht, König werden zu können, damit David das werden konnte. Das ist eine enge Freundschaft. Wir erleben, wie David mit einer Gruppe von Männern in der Wüste vertrieben wurde. Ein Outlaw war, ein Niemand, ein jemand, der vom Gesetz wirklich verjagt wurde. Wie der König Saul mit seiner Armee da war, um ihn zu jagen. Er versteckte sich dort in diese Ödland. Und Saul kommt hin in eine Höhle denn dort, um seine Geschäfte zu erledigen. Und seine Männer haben sich da hinten versteckt. David hat die Möglichkeit, sofort alle Probleme aus der Welt zu schaffen. David in seinem Herz sagt, nein, ich kann den König nicht anfassen. Ich darf ihn nicht töten. Ich muss warten. Ich muss warten, bis Gott diesen Weg ebnet. Er war so weise und so demütig zu sagen, Gott wird meinen Weg ebnen. Und dann wird er König und dann ist er eine siegreiche Kämpfer. Und was tut er? Einmal geht er nicht im Kampf, bleibt zu Hause, ist auf sein Dach, lässt ihm gut gehen und sein Blick erwischte etwas, was er nicht sehen sollte. Eine Frau, Bathseba. Und dann geht die ganze Geschichte los. Begehren, Sexualität, Macht, sein Mann, sie hat einen Mann, okay, den werden wir schnell erledigen. Er lässt den Mann umbringen, um an diese Frau zu kommen. Interessant ist es bei David, dass da, wo Gott danach sprach, Nathan kam hin und hat als Prophet zu ihm gesprochen und sagt, du bist der Mann. Und in dem Moment war das Herz von David so weich, dass er bereit war, Buße zu tun, umzukehren, seine Sünden zu bekennen und Gott um Vergebung zu bitten. Keine Rechtfertigung, keine Entschuldigung, sondern fiel wirklich auf sein Angesicht und flehte Gott dort um Vergebung. Kindererziehung war auch nicht ganz so toll. Sein eigener Sohn hat ihn aus der Stadt rausgejagt. Und viele, viele andere Ergebnisse oder Erlebnisse können wir auch lesen. Nicht nur in 1. Samuel, 2. Samuel, sondern 1. König und auch 1. Chronik. Absolut lesenswert, das jetzt hier zu tun. Was sehen wir? Wir sehen einen Mann, der vieles gemacht hat, was genial war. Und wir sehen einen Mann, wo viel, viel auch Versagen war. Und genau eben dieser Mann konnte sagen jetzt hier, Herr, erforsche mich, du kennst mich. Du kennst mich. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Weil er erlaubte, sein ganzes Herz vor Gott offen zu sein. Wenn ich mehr und mehr auch in diesen Psalm 139 hineinlese und hinein mich da vertiefe, merke ich im Grunde, es gibt drei Aspekte dabei. Es gibt den positiven Aspekt, Gott begleitet mein ganzes Leben. Es gibt den negativen Aspekt, vor einem solchen Kennen kann man sich nirgends verstecken. Gott ist immer bei mir, egal was ich tue. Und es gibt einen Dank. Wer mich so kennt, der hat mich geschaffen. Ich bin kein Kind des Zufalls, sondern gewollt und deshalb auch geliebt. Diese drei Punkte werden uns jetzt hier beschäftigen. Punkt 1. Gott begleitet mein ganzes Leben. Stell mal vor, du hast einen Zettel in dein Portemonnaie oder irgendwo bei dir, auf dem steht denn tatsächlich, Gott begleitet mein ganzes Leben. Schön, oder? Aber was bewirkt das? Stell mal vor, man würde diesen Zettel rausnehmen am Ende des Tages oder am Ende der Woche und nochmal Revue passieren lassen, was diese Woche mit sich gebracht hat. Und wo hat man erlebt Gottes Begleitung? Wo hat man erlebt Gottes Bewahrung? Ob das im Auto war, wie bei mir letzte Woche Sonntag auf dem Weg zurück vom Staate, ob das das Gespräch war, der Telefonat war, wo ich mit jemandem sprechen musste, wo es ganz woanders hinging mit dem Gespräch als erwartet und ein tiefes, seelsorgerliches Gespräch entstand. Ob es denn da war, wo ich einfach Zeit haben dürfte, für mich alleine, wo ich zur Ruhe kommen dürfte bei Gott. Und da hat Gott mich in dem Moment überrascht, mit einer Kleinigkeit. Aber da merkte ich, ach, danke Herr, schön. Wenn wir im Alltag sind, häufig sind wir so gestresst, dass wir es gar nicht merken, dass Gott bei uns ist. Aber dann holen wir einfach ein Zettelchen raus oder bemerken nochmal ganz neu, erinnern uns daran, Gott begleitet mich mein ganzes Leben. Und im Nachhinein merken wir, ach, da war Gott, da war Gott, da war Gott, da war Gott, da war Gott. Das können wir nicht nur sagen, sondern das können wir auch erleben. Ich kann erkennen, dass der Herr mich wirklich kennt und weiß, was ich heute und hier brauche. Er war die ganze Zeit hier mir zur Seite. Und diese Geborgenheit habe ich erlebt. Und ich möchte sie immer wieder neu in Gedächtnis rufen. Können wir das wirklich tun? Immer wieder merken im Nachhinein, wo Gott da war. Das ist dieser positive Aspekt. Gott ist bei mir. Aber natürlich, Gott ist bei mir auch immer. Ich kann mich nicht vor ihm verbergen. Wir merken hier, wie David ein bisschen auch aus der Schule Gottes weglaufen möchte. Er möchte sein eigenes Ding drehen. Egal, ob ich ganz oben oder ganz unten, in Dunkelheit oder da im Verdammnis, dennoch bist du bei mir. Gott kommt uns immer wieder da neu dahin, um zu uns zu sein. Der König David akzeptierte Gottes Einspruch und schreckte nicht davon ab. Ganz wichtig, wenn wir auf Irrwege gehen, wenn wir uns von Gott entfernen und Gott spricht, was machen wir? Ja, Herr, stimmt, ich kehre um. Oder sind wir widerwillig und sagen, nein, ich weiß besser, ich mache, was ich will. Das war der Punkt bei David, wo ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Er ging auf falschen Wegen. Aber da, wo er angesprochen wurde, durch Menschen, durch Gottes Geist, kehrte er zurück. Und das ist das, was wir als Christen auch brauchen. Immer wieder diese Möglichkeit, zurückzukehren. Das ist der entscheidende Punkt. Viele Menschen wollen gerne einen Gott haben, der als eine Art Schutzengel ist. Gott, bewahre du mich auf alle meine Wege. Egal, wo ich hingehe, bewahre du mich auf alle meine Wege. Auch wenn ich auf meine eigenen Wege unterwegs bin, bewahre du mich. Ja, sei mein Schutzengel. Aber Gott möchte nicht nur ein Schutzengel sein, er möchte auch hineinreden können in unser Gewissen. Er möchte auch uns zum Umkehr bewegen, zu sagen, hey, du bist auf dem falschen Weg. Und nicht nur bewahre mich auf alle meine Wege, auch die, die ich selbst gewählt habe. Gott möchte viel, viel mehr als nur ein Schutzengel sein. Er möchte der menschgewordene Gott, der in unserem Herzen hineinreden kann. Und wo wir auch hören und sagen können, ja, Herr, stimmt, ich bin hier auf dem Irrweg. Das ist das Wichtigste hier, was wir merken. Gott ist bei dir. Gott ist bei dir in dem Moment, wo du etwas tust, was du nicht tun solltest. Gott ist bei dir, wenn du etwas anschaust, was du nicht anschauen solltest. Gott ist bei dir, wenn du etwas sagst, was du nicht sagen solltest. Und er möchte gerne auch in dein Herz hineinreden und sagen, mein Kind, ich bin bei dir. Stimmt. Ja, oh, okay. Mache ich doch anders. Und warum sollten wir es anders machen? Weil wir Jesus lieben. Wir lieben Jesus. Und deshalb tun wir das. Nicht, weil wir Angst vor einer Bestrafung haben, dann haben wir das nicht ganz alles begriffen hier. Sondern weil wir Gott lieben, tun wir Dinge nicht mehr, die ihm wehtun. Denn wenden wir uns ab von dem, was nicht gut ist für uns und gehen den Weg, den Gott vor uns haben möchte. Du kennst mich ja. Das können wir nur sagen, wenn wir wirklich wissen, dass Gott uns auch keinen Strich dreht, daraus dreht. Er möchte uns nicht in den Abgrund stürzen lassen. Er möchte uns auch nicht auf diese Pfaden, wo wir unterwegs sind, die glitschig sind, da irgendwie stärken. Er möchte nicht so Schlagsahne, finde ich so schön, auf diese selbstgewählten Kuchen unseres Lebens drauf tun. Er will uns auf seine Seite haben. Er will uns zum Leben führen. Und deshalb muss ich auch umkehren und oft neu beginnen. Und das ist so wichtig, dass wir merken, dass es keine Drohung, sondern eine Umarmung, der auf uns wartet, zurückzukehren ins Vaters, das Arm des Vaters. Wer bin ich? David wusste, wer er war. Er wusste, wer er war. Wenn er gut drauf war, wusste auch, wer er war, wo er nicht so gut drauf war. Denn er war gegründet sein in seinem Gott. Ein anderer Mann, der sehr gegründet in Gott war, ist der Dietrich Bonhoeffer. Ein Mann, der im Gefängnis kam für seines Glaubens. Ein Mann, der starb kurz vor dem Ende des Krieges. Und er hat viele Gedichte geschrieben. Und ein Gedicht von ihm heißt, Wer bin ich? Und diesen Gedicht möchte ich jetzt uns einfach vorlesen. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie eine, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich? Bin ich das wirklich, was anderen von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensarten, als würgte mir eine die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, matt und bereit, von allen Abschied zu nehmen. Nun, wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute diese und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und für mich selbst ein verächtlicher, wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Herr, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer bin ich? Du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Hoffentlich kommen wir nie in diese Situation, wo wir wirklich wissen, wir werden bald sterben, durch die Hand eines anderen. Und dann fragen zu müssen, wer bin ich? Aber dieser Mann wusste, wer er war in Christus. Er wusste seine guten und seine schlechten Seiten. Und er wusste, er ist in Gott geborgen. Mit allem, was er ist. Und das ist so wichtig. Und deshalb können wir auch danken. Dieses Gott ist immer bei dir, ist nicht eine Drohung, sondern ist ein Schutz. Und ich kann einfach nur Danke sagen. Ich bin kein Kind des Zufalls. Ich bin gewollt. Ich bin geliebt. Genauso ist David zu diesem Schluss gekommen beim Nachdenken, dass er Gott Danke sagen muss, weil er ihm so mit seiner Liebe umgibt, dass er bei ihm alle Zeiten sichern ist. Ich bin in deiner Hand. Und weil er sich mit Gott verbunden weiß, steht er auf Gottes Seite und nicht auf der Seite der Feinde. Wir haben das gehört, wie David wirklich den Tod seiner Feinde wünschte, aber das Gott überließ. Er wollte nicht mehr diese Feinde bekämpfen. Ich möchte einfach die Worte von Jesus hinzufügen hier. Unsere Perspektive geben, wie Jesus die Dinge sah. Jesus war am Kreuz. Was tat er für seine Feinde? Er hat gebetet. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er bat, dass seine Feinde umkehren sollten von ihren bösen Wegen und dass Gott sich erbarmt. Vielleicht sollten wir aufhören, unsere Feinde zu bekämpfen und sich viel mehr Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit anbefehlen. Die letzten paar Verse jetzt hier. Erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich's meine, und sehe, ob ich auf bösen Wege bin, und leite mich auf ewigen Wegen. So wichtig, Herr, prüfe mich. Und ich erlaube dir, Herr, sogar in mein Leben hineinzusprechen, mich zu korrigieren. Bewirke etwas in meinem Leben. Ich erwarte es sogar. Gott ist nicht nur dieses Prinzip von Geborgenheit, diese Kuschelecke, da, wo ich mich zurückziehen darf, sondern Gott fordert mich heraus zu wachsen. Gott fordert mich heraus, dass ich mich verändern soll, das zu werden, was Gott Freude macht. Deutlich wird hier, dass etwas sich verändern muss, nämlich mein Herz und auch mein Leben. Eine kleine Geschichte, Entschuldigung. Da war ich zu weit. Eine kleine Geschichte. Ein Mann bringte denn vor langer Zeit so eine Uhr, nicht ganz die Uhr, sondern nur diesen zwei Zeiger, zu einem Uhrmacher. Die Uhr geht nicht richtig. Hier, reparier sie. Also, das geht nicht, sagte der Uhrmacher. Ich muss das Uhrwerk haben. Denn die Zeiger geben nur das vor, was das Uhrwerk denn da macht. Aber nur die Zeiger sind verkehrt. Nein, tut mir leid, ich muss das Uhrwerk auch haben, um das zu reparieren. Das geht ja nicht. Du willst nur Geld haben. Du möchtest nur noch mehr berechnen. Ich dachte, du könntest die Uhrzeiger denn da reparieren. Gott möchte etwas auch aus unserem Herz machen. Das, was wir sagen, das, was wir tun, sind eigentlich nur die Zeiger von dem, was schon längst in unserem Herzen ist. Die Zeiger können nur das machen, was das Uhrwerk vorgibt. Ist das Uhrwerk tot, werden sie sich keinen Schritt bewegen. Ist unsere Beziehung zu Gott tot, werden wir vergeblich an unseren guten Werken herumbasteln. Sie werden uns Gott nicht näher bringen. Das Herz ist das Uhrwerk, was unser Takt des Lebens angibt, was unsere Worten, unsere Taten, unsere Gedanken bestimmen. Hier möchte Gott anfangen. Nicht das, was wir tun, sondern warum wir das so tun. Wie kann Gott in unser Herz hineinschauen? Vielleicht so einfach, wie David das hier gesagt hat. Bittet Gott, zu dir zu reden. Bitte Jesus, dass er Gottes Liebe in dein Herz ganz neu bringt. Es hilft, wirklich die Bibel aufzuschlagen und da zu lesen, was Christus getan hat. Es hilft, anderen Christen auszusuchen, mit denen Gemeinschaft zu haben und sich auch in das Leben hineinsprechen zu lassen und auch Menschen um Hilfe zu bitten. Du kennst mich ja. Hilf mir, mein Leben nach deinem Sinn zu leben. Gott wird schon helfen. Es ist immer wieder gefährlich zu beten, Herr, verändere du mich. Aber er tut es, aber er lässt Dinge zu, damit wir uns verändern. Es geht nicht automatisch. Es geht nicht automatisch, dass Christen wirklich nach Gottes Wege, Gottes Sinn handeln. Wir brauchen Gehorsam, wir brauchen wirklich ein Einverständnis, um Gottes Wille zu kennen, um die dann zu tun. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns wirklich persönlich fragen, Herr, möchte ich mich mit meinem persönlichen Leben auch ändern? Welche Wege möchte ich loslassen? Welche meiner eigenen Dinge sind da, die ich nicht mehr tun sollte und stattdessen jetzt mehr und mehr von Gott bestimmen lassen sollte? Manche Leute erwarten, dass der Erzengel höchstpersönlich kommt, um denen eine Antwort zu geben. Herr, ich bitte, und was soll ich tun? Und die erwarten, dass irgendetwas Großartiges geschieht, damit es für den sichtbar wird. Oft ist das, wenn ich lese in der Bibel, dass Gott da spricht. Und Gott sagt, hey, guck mal. Und da ist es sofort, wo ich schon längst wusste, was Gott wollte. Aber leider ist es manchmal so, dass es mich was kostet, das zu tun, was Gott möchte. Ist nicht immer der bequemste Weg. Meistens nicht der leichteste Weg. Aber oft ist es der richtige Weg. Und dann merke ich, oh ja, Herr, stimmt, das soll ich hier tun. Ich soll diese Aussagen aus der Bibel wirklich ernst nehmen. Herr, du umgibst mich von allen Seiten, wo es mir gut geht und wo es mir schlecht geht, wo ich stark mich fühle und wo ich schwach mich fühle. Du bist da und ich danke dir dafür, dass ich gut gemacht bin. Ich danke dir, dass du mich begleitest, wenn ich auf dem richtigen Weg bin. Und ich erkenne sogar an, dass du mich begleitest dort, wo ich auf dem falschen Weg bin. Und ich möchte bitten, deine Stimme hören zu können, um umzukehren und wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Ich möchte bitten, dass mein Herz richtig schlägt, sodass der Zeiger richtig angezeigt wird. Das ist diese sichere Frage, die wir uns stellen müssen. Was muss sich in meinem persönlichen Leben nach Gottes Willen ändern? Welche Wege sind nun losgelöst von Gott und wo gehe ich auf meine eigene Rechnung? Und welche Wege möchte ich vom Herrn neu bestimmen lassen? Zum Schluss, Gott begleitet dich dein ganzes Leben. Halleluja. Gott begleitet dich dein ganzes Leben. Du kannst es nicht vor ihm verstecken. Halleluja. Danke, Herr. Danke, dass du mich geschaffen hast. Dass du mich gut geschaffen hast. Dass ich kein Kind des Zufalls bin, sondern gewollt und geliebt. Und du hast gute Wege für mich. Wir werden noch einmal diesen Psalm hören. Zumindest die ersten 12 Versen. Es wird nicht gesprochen, es wird nur ein Lied und ein Text gegeben und ich möchte einfach bitten, dass wir einen Moment stille sind vor Gott und einfach das ausbreiten vor ihm, unserem Herzen, und sagen, Herr, hier bin ich, erforsche du mich und zeig mir deine Wege, die zu gehen sind. Amen.